Ja, guten Morgen. Genau, wie Robert schon sagte, eine Predigt mit einem oder ein Text aus der Bibel, der sehr spannend sein kann, aber viele herausfordernde Verse auch hat. Und ja, wir wollen drauf und wir wollen uns den Text anschauen. Der Robert hat ihn auch schon vorgelesen. Ich werde auch immer wieder einige Verse auch doch mit vorlesen und dann wollen wir uns anschauen, was der Text uns als Gemeinde heute zu sagen hat, weil wenn wir unsere Überschrift heute oder so wie wir die Predigt auch benannt haben, Zeugen der Gnade, dann will ich oder da habe ich mich selber gefragt, welcher Zeuge bin ich und von welcher Gnade wird hier geredet? Ja, also und wir haben den Petrusbrief, die Überschrift, den ersten Petrusbrief, Leben aus der Gnade. Und so werden wir uns diesen Petrusbrief anschauen. So wollen wir auch dort die Gnade finden und die Gnade sehen. Und heute ist auch oder wir wissen das auch, dass Apostel Petrus schreibt diesen Brief den Christen in Kleinasien und wir wissen, unter welchem Druck sie auch gelebt haben. Also es war nicht alles einfache Zeit und es war nicht alles nur Sonnenschein. Vielleicht nochmal zurückzukommen zu den Bayern-Fans. Ja, also nicht nur Sonnenschein. Es gibt auch Tage, wo die Wolken aufkommen. Und ungefähr, ja, also Petrus schreibt an diese Gesellschaft, die eine schwere Zeit haben, die was durchleiden müssen, die was durchmachen müssen, vielleicht eine soziale Ausgrenzung, Benachteiligung im Wirtschaftsleben bis zu körperlichen Angriffen und noch schlimmere Folgen, was die erleben. Und Petrus schreibt jetzt diesen Text den Leuten in Kleinasien. Und als ich so diesen Text oder überhaupt mich mit Petrusbrief auseinandersetze und immer wieder diese Texte auch durchlese, da habe ich mich tatsächlich gefragt oder habe mich in die Frage gestellt, auch muss ich das alles durchmachen oder mache ich das durch? Erleide ich Verfolgung? Wie geht's mir eigentlich mit meinem Glauben? Und dann stelle ich natürlich auch die Frage, okay, bei uns in der Gemeinde gibt es Geschwister, die Verfolgung für ihren Glauben, nicht irgendwelche Verfolgung, sondern für ihren Glauben gelitten haben. Ja, ich weiß das von meinen Großeltern, ich weiß von meiner Frau, von den Großeltern, die erzählt haben, die mussten auch ins Gefängnis wegen ihrem Glauben. Ich weiß es von meinen Großeltern, die sich verstecken mussten für ihren Glauben. Und ich bin mir sicher, es gibt natürlich auch hier noch in der Reihe Geschwister, die das auch miterlebt haben oder zumindest von ihren Eltern das gehört haben. Aber wir heute, erleben wir Verfolgung? Ich glaube nicht. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand von uns, von unseren Vorfahren, jetzt sage ich mal, von meinen Großeltern, so eine Verfolgung erlebt haben, wie die Christen im ersten Jahrhundert erlebt haben. Glaube ich auch nicht. Weil das, was die erlebt haben, ich kenne das nicht von Erzählung, aber wenn ich in der Bibel lese, da denke ich mir, Mensch, was war da eigentlich so attraktiv, noch Christ zu bleiben? Du erlebst Verfolgung, dir wird alles weggenommen, du hast keine Möglichkeit zum Leben. Was war attraktiv, da noch als Christ zu bleiben? Und warum überhaupt? Für was hat sich das gelohnt? Und Petrus schreibt das hier der Gemeinde in Kleinasien und fordert die auch raus. Und vielleicht mit einem Satz, was ich so hier gesehen habe: Wenn du leiden musst, zieh dich nicht zurück, denn Christus ist uns ein Beispiel. Wenn wir leiden müssen, ich stelle mir immer wieder die Frage, kommt es noch die Zeit? Wird die Zeit noch kommen? Christus hat gesagt, alle, die mir nachfolgen, werden leiden. Ja, also ihr werdet leiden. Ich habe gelitten, ihr werdet leiden. Aber dann dieser Satz, ja, also wenn du leiden musst, dann zieh dich nicht zurück, sondern Christus hat für uns schon gelitten. Und das ist sehr ermutigend einfach. Und Petrus, ich versuche hier heute, ist ein langer Text, aber ich versuche auf drei Punkten zu bleiben und uns vielleicht auch deutlich zu machen, warum es sich lohnt, auch wenn es um Leiden geht, wenn es um Verfolgung geht, warum es lohnt. Weil wir werden Zeugen der Gnade. Also wir erleben die Gnade in der Verfolgung. Wir erleben die Gnade auch so, also auf jeden Fall. Ich will nicht sagen, wenn man nicht leidet oder wenn man nicht verfolgt wird, dass man keine Gnade erlebt. Natürlich, wir erleben tagtäglich die Gnade. Die Gnade ist heute, dass die Sonne aufgegangen ist. Die Gnade ist, dass ich heute morgens was auf dem Tisch hatte. Natürlich, das ist alles Gnade Gottes. Aber wie sieht das eigentlich aus, wenn ich verfolgt werde? Vielleicht sollten wir uns darauf vorbereiten. Was ist dann die Gnade? Oder schmeiße ich das Handtuch und sage, ich will eigentlich damit nichts mehr zu tun haben, es geht mir schwer, ich will das nicht und lass es alles sein. Nein, lass uns mal einfach die drei Punkte, die ich hier mir aufgeschrieben habe und vielleicht werden die auch euch wichtig. Und erster Abschnitt ist von Vers 8 bis Vers 12 und den habe ich Überschrift gegeben, Böses mit Gutem überwinden. Also wenn das Böse auch kommt, wenn das Böse auch da ist, dann versuche es mit dem Guten überwinden. Wir haben einige Beispiele in der Bibel, wo man auf den ersten Blick, wenn man das liest, dann denkt man, Mensch, das ist aber eigentlich böse. Aber dann kommen wir zum Guten. Vielleicht erinnern wir uns, ich habe eine Predigt von Abraham auch mal gehalten, erinnern wir uns, wo Abraham rausgefordert wird oder versucht wird, so heißt es da, er wird versucht, indem er seinen Sohn opfern soll. Und was macht er damit? Er macht diese Versuchung zu seiner Anbetung. Er geht auf den Berg und er betet Gott an. Der sagt nicht, ich werde jetzt versucht, ich habe so eine schwere Zeit, mir geht's nicht gut, ich muss leiden. Nein, er macht es zu einer Anbetung. Und so haben wir einige Beispiele, die wir hier aus der Bibel auch rausziehen könnten. Also das Böse mit Gutem überwinden. Mach aus dem Bösen, was auf dich zukommt, mach was Gutes draus. Lass die Gnade da rausleuchten. Und lass uns mal anschauen, diese erste vier Verse. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidend, brüderlich, barmherzig und demütig. Und hier schmeißt Petrus direkt so paar Worte raus. Ja, also wie kann es dir gelingen? Also wenn du versucht wirst, wie kann es dir gelingen, dort auch zu bestehen? Und dann ist das einig sein. Ja, also mit oder gleichgesinnt, seid einig. Was heißt das eigentlich für uns heute? Ich glaube, wir diskutieren viel über Themen, die überhaupt nicht wirklich wichtig sind. Ich war die Woche jetzt in München beruflich in München auf der Messe. Und dann habe ich natürlich auch gleichzeitig meinen Freund besucht und wir haben uns hingesetzt und dann haben wir auch über dies und jenes mal diskutiert. Und wir haben mit ihm auch geredet und dann stellt man aber eigentlich ganz schnell fest, das ist eigentlich gar nicht wichtig. Viel wichtiger, seid einig. Es ist überhaupt nicht wichtig. Vielleicht über Kleiderordnung, Entschuldigung, dass ich das sagen möchte, aber dass wir darüber diskutieren. Menschen, die verfolgt wurden, die haben nicht darüber geredet. Menschen, die Leid erlebt haben, die haben nicht darüber diskutiert, sondern die versuchten, die Gemeinschaft, Gemeinsamkeiten zu finden, um gemeinsam auch stark voranzugehen. Denen war es wichtig, was sagt das Wort Gottes? Wo leitet es uns hin? Und oft, ich muss sagen, leider oft, hören wir oder sehen wir auch in unseren Gemeinden, in unseren Reihen, dass wir uns konzentrieren auf völlig nicht das Wesentliche. Sondern lass uns eine Ermutigung, lass uns einig sein, lass uns darauf konzentrieren, was möchte Gott von uns. Ein zweiter Punkt, was Petrus hier nennt, mitleidig, Mitgefühl mit den anderen Menschen zu haben. Erinnern wir uns vielleicht, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder oder bleibt es bei der Hand? Nee, dann leiden alle. Wir erinnern uns an diesen Paulus, ja, also Paulus sagt das, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle. Wenn ich Zahnschmerzen bekomme, kann sein, dass auch, dass ich Kopfschmerzen habe. Unsere Tochter war jetzt die Tage mal, ganz plötzlich ist sie krank geworden. Wir wissen nicht, was war. Wir vermuten, oder meine Frau sagt, wahrscheinlich ist das Migräne, so eine leichte Migräne. Aber die war völlig komplett. Die wollte gar nichts. Eigentlich hat die Verabredung mit ihrer Cousine und wollte dorthin zum Übernachten fahren. Aber die war so entmutigt. Die wollte nirgendwo hin. Die kam von sich selber, worauf die sich eigentlich sehr schon gefreut hat am Freitag. Aber dann kam die und sagte, nein, ich möchte lieber zu Hause bleiben. Mein ganzer Körper leidet. Es geht nicht. Es geht auch nicht in der Gemeinde. Wenn ein Glied leidet, dann müssen wir alle mitleiden. Wir müssen Mitgefühl haben mit unseren Menschen. Wir müssen mitgehen. Wir sollten darauf setzen, es auch zu verstehen. Mensch, was bewegt den eigentlich? Und nicht uns wegdrehen, naja, wenn er die Probleme hat, ist ja alles schön und gut. Ich habe ja die Probleme nicht. Mir geht's ja nicht so schlecht. Und warum soll ich mich damit beschäftigen? Nein, aber kommt auf einen Nenner. Mitgefühl, Mitleid haben. Den zweiten Punkt oder den dritten Punkt, was Petrus sieht, Geschwisterliebe. Und in diese Geschwisterliebe sollen wir wachsen. Also oder Brüderlichkeit, also diese brüderliche Liebe zueinander haben. Geschwisterliebe nenne ich das. Wir sitzen heute, hier sitzen Kinder und Frauen, nicht nur Brüder. Ja, wir sollen einander so wie du bist, einander so annehmen. Es stärkt uns, es kräftigt uns, Geschwisterliebe auszuüben. Dass auch andere, wir sollen es ausüben, dass auch andere gerne hier hinkommen. Nicht gezwungen. Oh, ist ja wieder Sonntag, ich muss zum Gottesdienst. Ich war ja schon zweimal nicht. Nein, wir sollen einander in Liebe annehmen, mit Liebe einander begegnen, dass man auch gerne hier hinkommt. Da sagt der Petrus. Und dann ist der vierte Punkt, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit üben, ich glaube, das müssen wir, diese Barmherzigkeit zueinander üben, barmherzig zueinander sein. Auch wenn der eine Fehler gemacht hat, die Fehler anzunehmen und barmherzig mit ihm zu sein. Und dann das Letzte, was Petrus hier im Vers 8 nennt, Demut. Demütig sein. Und ich glaube, das brauchen wir alle. Und da kann sich keiner von uns ausreden und sagen, naja, ich bin demütig, also für mich gilt das nicht. Ich glaube, die Demut muss jeder von uns lernen. Demut muss jeder haben. Ein demütiges Herz, daran hat Gott wohlgefallen. Und wisst ihr, wenn wir das als Gemeinde, wenn wir das als Geschwister gelernt haben, wenn wir das umsetzen können als Gemeinde, dann kommt dieser Vers 9 für uns. Und dann, lass uns mal den lesen. Vergelt nicht Böses mit Bösem oder Schellwort mit Schellwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Merken wir, was eigentlich übt erstmal, was der Petrus hier der Gemeinde in Kleinasien sagen möchte eigentlich. Hier, Gemeinde, ihr seid ja herausgefordert, übt mal erstmal diese fünf Punkte. Einig sein, Mitgefühl, Geschwisterliebe, Barmherzigkeit, Demut. Und wenn ihr das habt, dann geht nach außen und segnet die anderen. Denn dazu seid ihr berufen. Egal wer da draußen ist. Egal wie er zu dir steht, wenn er dich verfolgt, segne ihn. Wenn er dich über deinen Glauben flucht, segne ihn. Wenn er vielleicht mit dir nicht zurechtkommt, leg du alles daran, dass du mit ihm zurechtkommst. Darauf ist Segen. Was ist eigentlich Segen? Segen ist das, was uns gegeben ist. Es ist nicht das, was in uns ist. Segen ist, womit Gott uns überschüttet hat. Segen dürfen wir weitergeben. Das ist ein Erbe, was wir bekommen haben. Das ist nicht selbstverständlich. Und wir sollen es auch leben. Wisst ihr, aber um das zu verstehen oder um das weiterzugeben, müssen wir erstmal verstehen, was wir in Christus sind. Ich meine, der Fabian hat das vor zwei Wochen war Ostern, aber davor hatte Fabian eine Predigt gehalten und da hat er erwähnt, wir sind Botschafter Christi auf diese Welt. Und was eine Aufgabe eines Botschafters. Botschafter vertritt jemand. Wir waren auf der Messe und wir haben uns fertig gemacht diese Woche mit meinem Arbeitskollegen. Am Montag kam das ganz spontan und dann fragte ich meinen Arbeitskollegen, hör mal, wir gehen ja da auf die Messe und wir wollen ja unsere Firma vertreten. Lass uns nicht im T-Shirt rumlaufen mit zerrissener Hose, sondern wir vertreten ja Firma, in der ich arbeite, Firma Davidson. Und wir sollen die richtig vertreten. Wir sollen die nicht irgendwie vertreten, sondern wir sollen schon das Bild geben, da ist eine vernünftige Firma, die dahinter steckt. Und mein Chef legte auch sehr großen Wert und sagte, ja, macht das auf jeden Fall. Also ihr sollt vernünftig euch kleiden, wenn ihr zu den anderen Vertretern geht. Wir hatten einige Termine mit den Partnern, mit denen wir arbeiten, aber wir sollten auch noch Partner suchen, mit denen wir arbeiten sollten. Und hinterlasst da ein gutes Bild von Firma Davidson. Eine Herausforderung an uns. Welches Bild hinterlasse ich als Christ auf diese Erde? Was wird man von mir reden? Was hätte man von der Gemeinde in Kleinasien heute berichtet, wenn die sich nicht daran gehalten hätten? Die Frage ist ja, ob die Botschaft überhaupt an uns angekommen wäre. Und ich denke nicht. Weil man will ja mit solchen Leuten, die nicht vernünftig hier sind, die nicht authentisch, die nicht transparent sind, man will ja mit denen ja eigentlich nichts zu tun haben. Und Petrus sagt, hey, lebt mal, diese 5 Punkte, diese 7 Punkte, die uns erwähnt werden, segnet noch, ja, der 8. Punkt, segnet die anderen. Wenn das die unsere Gesellschaft, wenn das unsere Mitmenschen miterleben, was für ein Bild werden die von uns haben? Und was werden die über uns reden? Aber es geht hier nicht um uns, die sollen nicht über uns reden, sondern was werden die vom Christus reden? Denn wir sind nur Botschafter anstelle Christi. Und sind wir richtige Botschafter? Vertreten wir ihn richtig? Und das wird uns gelingen, wenn wir das Böse mit dem Guten überwinden. Mach aus deinen schlechten Tagen gute Tage draus. Mach aus deinem Sauren was Süßes draus oder was Genießbares. Ich glaube, da gibt es so ein Sprichwort, ja, also wenn du einen Haufen Zitronen hast, dann sollst du anfangen, Säfte zu machen, ja, was man genießen kann. Press die Zitronen, mach das zu Saft, damit man es auch genießen kann. Machst du deinen Glauben zum was Guten? Sehen die Leute was Gutes an dir? Deine Mitmenschen, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, wie schätzen die das ein? Oder sehen die dich nur jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen, aber der Alltag ist alles andere als das, wozu wir berufen sind? Wir wollen aus dem Bösen, wir leben in dem Bösen, wir leben in dieser bösen Welt. Aber wir wollen was Gutes rausziehen. Und das haben wir in Christus. Christus hat es uns gegeben. In Christus haben wir es. Der 2. Punkt, den wir dann auch ab Vers 13 bis 17 sehen werden, auch Leiden annehmen und gute Antworten geben. Und das möchte ich mit uns auch dann vorlesen, ab Vers 13 nochmal bis Vers 17. Und wer ist es, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet, um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrer Drohung und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in eurem Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der vor euch Rechtschaffen fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Und das ist mit Sanftmut und Gottesfurcht und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schande werden, wenn sie euren guten Wandeln in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Willen ist, dass ihr um gute Taten willen leidet, als um böse Taten willen. Leiden annehmen und mit guten Antworten ist der 2. Punkt, also das Leiden annehmen. Und Petrus schreibt hier der Gemeinde, nimmt das Leiden an. Und ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Also wenn Petrus hier der Gemeinde, okay, wenn die euch schmähen, wenn die euch auslachen, wenn ihr leidet, dann nimmt das Leiden auch an. Und es waren genug Vorväter, auch hier in der Bibel, die gelitten haben, die das Leiden auch angenommen. Wir werden auf Noah nachher auch zukommen. Ja, Noah war auch einer, der 100 Jahre irgendein Schiff baut oder irgendwelche Bretter zusammen da nagelt und seine Gesellschaft lacht ihn aus. Er nimmt das Leiden an. aber er gibt immer gute Antworten. Nimm das Leiden an und gib gute Antworten. Das fordert der Petrus von der Gemeinde. Paulus sagt, Gott ist für uns. Wer kann uns noch etwas antun? Römerbrief. Habt keine Angst. Und Petrus versucht nicht jetzt, ihr müsst leiden und wenn du das Leiden nicht annimmst, dann hast du das Problem. Nein, er versucht das viel mehr von anderer Seite zu beleuchten. Nimm das Leiden auch. Auch wenn das Leiden, wenn das Schlimme um dich ist, nimm es an. Weil du hast jemand an der Seite, der schon gelitten hat, der es durchgegangen ist. Und er kann dir Kraft geben. Und dieser Er ist Christus. Christus hat schon gelitten. Wenn Christus für dich ist, was kann noch gegen dich sein? Christus ist diesen Weg durchgegangen. Hier möchte uns Paulus auch ermutigen aus Römer 8. Ja, also es kann nichts Schlimmeres kommen. Natürlich ist es nicht gut. Natürlich ist es nicht schön zu leiden. Aber hier ist eine Ermutigung. Nimm das Leiden an. Leb damit. Wenn wir weiter in Petrusbrief auch nächste Woche das lesen werden, das darauf die Woche, dort sagte Petrus, sagte in 1. Petrus 4, Vers 14, gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Wenn ihr leidet, wenn ihr unter Verfolgung, gerade dann ruht der Geist Gottes auf euch. Und ich bin immer wieder fasziniert von den Berichten zu hören. Ich bin immer wieder begeistert, was die Menschen sagen, wofür wir beten sollen, wir hier im Westen. Nein, betet nicht, dass die Verfolgung aufhört. Betet dafür, dass wir Kraft haben. Weil gerade dann, wenn wir Verfolgung erleben, merken wir, dass der Geist Gottes auf uns ruht. Jesus sagte seinen Jüngern, wir lesen in Matthäus 5, 15 bis 16, glückselig zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinen Willen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Ihr seid nicht die Einzigen. Und ihr seid nicht die Ersten. Und ihr seid auch nicht die Letzten, die es erleben. Glückselig seid ihr, weil im Himmel wartet ein besonderer Lohn auf euch. Durch Jesus Christus dürfen wir Kraft haben. Durch Jesus Christus oder in Jesus Christus dürfen wir diese Hoffnung haben, dass wenn die Zeiten kommen, wenn es auf uns kommt, dass wir es auch bestehen können. Und dass wir mit ihm siegreich auch da durchgehen können. Der dritte Punkt ist, den wir heute in unserem Text auch haben oder in unserem Abschnitt von 18 bis 22, Christus durch Leiden zum Triumph. Mit Christus durch das Leiden zum Sieg oder zu einem Triumph. Ich möchte mir auch das mit uns lesen und dann einige Gedanken noch dazu sagen. Und das ist ein Abschnitt, wo ich mich hinsetzen musste und fragen, wenn nicht diese eine Stelle ab Vers 19, dann wäre es ja eigentlich alles gut, ja? Weil hier wird nochmal ab 18, wenn wir das lesen, denn auch Christus hat einmal für die Sünder gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führe und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Und hier wird nochmal, Robert hat schon erwähnt, ich sagte das, vor zwei Wochen haben wir Ostern gefeiert. Wir haben Ostern, die Auferstehung gefeiert. Hier wird das nochmal genau dasselbe erwähnt. Ja, Christus, der Gerechte für Ungerechte ist bestraft. Christus, der kein was zu Schande gemacht hat. Er wurde gekreuzigt. Er wurde getötet, er wurde ausgelacht, er wurde gepeinigt. Er hat das alles auf sich genommen. Also das, was wir vor Ostern. Und dann kommt Vers 19. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott harte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute und die wenigen, nämlich 8 Seelen gerettet wurden durch Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird ihr nicht der Schmutz von Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zur Rechte Gottes aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Und hier haben wir einmal Ostern, ja, wir haben einmal Ostern, dann haben wir auch schon, was kommt? Christus ist aufgefahren, Christi Himmelfahrt wird uns hier erwähnt. Aber hier wird erwähnt, Christus triumphiert. Christus ist beim Vater und er hat gesiegt, er hat gewonnen. Und es ist eigentlich, so wie ich auch sagte, diese Verse 18 bis 22 bringen uns nochmal diese Botschaft von Ostern. Das, was wir vor 2 Wochen gehört haben. Christus, ein Gerechter, leidet für die Ungerechten. Er geht mit einem Beispiel voran. Vor Ostern, in diese Karwoche, wissen wir auch, wenn wir in Johannes Evangelium lesen, was Christus alles getan hat. Und er sagt auch immer wieder, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Wandelt auch so, lebt auch so, wie ich es euch gezeigt habe. Selbst bei der Fußwaschung, wenn wir sehen in Johannes Evangelium, ich habe mich erniedrigt, ich habe mich gedemütigt, ich habe es euch gezeigt, wie ihr leben sollt. Macht ihr es so. Und er ermutigt uns, weil dadurch, durch das Leid, dürfen wir Sieg erleben. Und diese Verse von 19 bis 21, ich weiß, es gibt da verschiedene Auslegungen. Und ich weiß, es sind verschiedene Meinungen dazu. Was meint er? Oder was will Petrus uns hier sagen? Und ich muss sagen, das ist die eine einzige Stelle, die wir in der Bibel so finden. Und was Petrus damit meinte, was er damit uns sagen möchte, also das, was ich sage, es ist nicht hundertprozentig, es ist meine Überzeugung. Ich weiß, ich bin von Gertrud, der Opa, als er noch gelebt hat, der war für mich so ziemlich weiser Mann. Ich bin auch mit dieser Stelle auch zu ihm gegangen und habe ihn gefragt, was meint eigentlich Petrus damit? Und er sagt, weißt du, Eugen, es sind manchmal Momente im Leben, an denen du mal vorbeigehen musst. Und er sagt, du musst dir das so eine Stelle vorstellen, wie so ein Ackerfeld. Und wenn du auf dem Acker arbeitest und du pflückst die Erde, heute machen das alles Traktoren, aber früher haben die Menschen das von der Hand noch gemacht. Und dann sagt er, und dann kommst du an eine Stelle, genau zu dieser Stelle sagt er mir das. Da sagt er, da kommst du an eine Stelle und da liegt ein Riesenstein. Und du wirst es versuchen, aber du schaffst es nicht alleine wegzutun. Was machst du? Bleibst du an dieser Stelle stehen oder gehst du um den Stein herum und gehst weiter? Und wahrscheinlich das würden alle machen, die auf dem Feld mal gearbeitet haben. Weil das ganze Feld muss ja noch gepflückt werden. Und genau so ist das hier. Wenn du hier nicht weiter weißt, dann geh weiter. Und wenn du irgendwann mal zurückkommst, dann wird dieser Stein immer noch da liegen. Und vielleicht wird dann noch einer mit dabei sein. Und vielleicht redest du mit ihm darüber. Und wenn ihr auch da nicht weitergekommen seid, dann geh wieder weiter. Und so gehst du. Und irgendwann mal wirst du es drauf haben, dass man das überwältigt. Ich weiß nicht, ob wir das in diesem Leben überwältigen, aber das wäre eine gute Frage, die wir vielleicht mal mit aufschreiben würden und in den Himmel mitnehmen und Petrus fragen, was meinst du eigentlich hiermit? Nein, also es ist eine Sache, die uns schwer zu erklären ist und es sind viele Auslegungen dazu und es sind viele Meinungen dazu geschrieben worden. Und ich muss ehrlich sagen, ja, ich verstehe das auch nicht ganz, was Petrus hier sagen möchte. Aber eins, worauf wir uns konzentrieren wollen Und eins, was mir wichtig geworden ist, dass Christus den Menschen begegnet. Wisst ihr, hier steht nicht, hier steht, Peter oder Christus ist zu den Geistern gegangen. Zu welchen Geistern, wissen wir nicht. Was hat er den Geistern gepredigt, wissen wir auch nicht. Wird ja uns nicht erwähnt. Was hat er denn gepredigt? Wir wissen nur eine Zeitangabe. Zu Noahs Zeit. Noahs Zeit finden wir ziemlich am Anfang der Bibel. Im ersten Buch Mose, ja, also finden wir das. Eine Angabe, die uns gegeben wird, wo viele Stolpersteine uns auch stellen wird. Wir wissen nicht, was gepredigt wurde. Wir wissen nicht, zu wem es gepredigt, zu den Geistern. Welche Geister das waren, wissen wir auch nicht, werden uns auch nicht erwähnt. Aber wir wissen, dass es gepredigt wird. Wir wissen, dass diese gute Botschaft erwähnt wird. Und vielleicht sollten wir uns auch an 1. Petrus 9, an 1. Petrus 1 erinnern. Dort sagt Petrus oder dort erwähnt Petrus auch, ja, dass durch die Propheten hat er zu den Menschen gesprochen. Hat er schon zu ihnen geredet? 1. Petrus 1,11 wird uns da erwähnt. Und ich weiß nicht, vielleicht, meine Erklärung ist das vielleicht, vielleicht war Noah genauso ein Prophet, der zu den Menschen damals gesprochen hat, dass Christus durch Noah zu den Menschen gesprochen hat. Aber die haben die Botschaft nicht angenommen. Aber wisst ihr, was hier noch ist? Es war nicht die Mehrzahl, es war die Minderheit, die es überlebt haben. 8 Personen. Und wenn Petrus an Asien schreibt, an die kleine Gemeinde dort, so wird es denen bewusst, die kannten diese Geschichte von Noah. So ist das klar, wir sind nicht die Mehrheit, die Mehrheit ist da draußen. Wir sind vielleicht diese 8 Personen, wo an uns die Botschaft angekommen ist. Und wir heute als Gemeinde, wir sind auch nicht die Mehrheit. Ich weiß nicht, wie viel Prozent Christentum in Deutschland ist, aber das ist eine Minderheit. Das ist die Minderheit heute. Die Mehrheit ist da draußen, die diese Botschaft von Christus nicht annehmen. Aber diese Minderheit setzt alles daran, dass die Botschaft nach außen kommt. Diese 8 Personen zu Noahs Zeit haben nicht ihr Handwerk hingelegt und haben gesagt, naja, wir werden ja nur ausgelacht. Über 100 Jahre. Über eine Generation für uns heute hindurch. Nicht das Handwerk auflegen. Die gute Botschaft von Jesus Christus den Menschen weitergeben. Durch uns wird das Evangelium gepredigt. Durch uns geht Christus zu den Menschen, die noch nicht erreicht werden. Und das ist unser Auftrag, das ist unsere Aufgabe, das Evangelium weiterzugeben. Möge Gott uns als Gemeinde dabei segnen, möge Gott uns Kraft geben und uns dazu gebrauchen, dass das Evangelium auch weiter verkündigt wird. Amen.